Herzlich willkommen zum Total is to Sell Podcast, der Strategie- und Storytelling-Podcast für Führungskräfte, die endlich richtig verstanden werden wollen, um ihre eigene Strategie bestmöglich umzusetzen. Hier dreht sich alles rund um ihre eigene Story und Strategie für ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. Heute wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewpartner, nämlich Andreas Buhr von der Buhr und Team Academy und dem Gründer von Mehr Erfolg im Business. Bleibt dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast und hierbei das Storytelling TV. Und es ist mir eine ganz große Freude, meinen lieben Kollegen und Freund und auch schon Partner auf diversen Bühnen, Andreas Buhr, zu begrüßen, Leiter von Mehr Erfolg im Business und, glaube ich, zusammen mit vielleicht Martin Limbeck, Klaus Fink und Dirk Kräuter, glaube ich, der Vertriebsexperte in Europa. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Neuen Titel muss ich mir direkt mal aufschreiben. Europa hat noch keiner gesagt. Gut, aber wenn du das sagst. Dankeschön, lieber Feind.
Es gibt ja heute wirklich was zu feiern bei dir. Ja. Dein neues Buch, vielleicht kannst du es auch mal in die Kamera halten, erscheint ja heute. Vertrieb geht heute anders. Anders ist auch schön, anders geschrieben, also anders sieht man sehr gut, das ist Ende des Verkaufens. Also und du sagtest, ich habe vorhin gehört, du musst gleich noch 400 Bücher signieren und heute ist der Erscheinungstag, was man so in der Buchbranche EVT nennt. Ja. Genau. Erstveröffentlichungstag.
Ja, genau. Super. Du kannst es jetzt bestellen, bei Amazon ist schon vorbestellbar möglich und ja, es ist ein magischer Freitag heute.
Perfekt, das würden wir auch verlinken, auch bei mir in YouTube, dass ihr, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, das auch euch gleich mal zu Gemüte führt. Aber jetzt mal zu dem Titel, lieber Andreas. Vertrieb geht heute anders, das Ende des Verkaufens. Klingt ja erstmal provokant. Du bist auch Verkaufsexperte, ihr seid für mehr Erfolg im Business zuständig, aber Vertrieb, Verkauf ist ja eine ganz große Komponente dabei. Ja. Jetzt sagst du, Ende des Verkaufens, jetzt müssen wir nicht mehr verkaufen, ist jetzt auf einmal Schluss, geht das alles von selbst oder was sagt uns dieser Titel?
Also ich denke, dass die Zeiten des alten Hard-Sellings vorbei sind. Ich denke, dass die Zeiten des Produktverkaufs vorbei sind. Und zwar warum? Weil Digitalisierung lässt grüßen, es weniger bis kaum noch Geheimwissen gibt. Das heißt, wenn ich heute was recherchieren will, dann kann ich die Dinge rausfinden. Es gibt ganz wenige Branchen, wo es noch Restgeheimwissen gibt. Im Allgemeinen ist das Wissen in der Welt. Wir leben in einer transparenten, schnellen, flachen, mit einer flachen Hierarchie gekennzeichneten Welt von wenig Geheimwissen. Das bedeutet, dass der Kunde informierter ist als der Kunde früher und der Kunde manchmal informierter ist auch als der Verkäufer heute. Wenn Verkäufer von heute nicht auf Zack sind, dann weiß der Kunde über Produkte und Dienstleistungen besser Bescheid als der Verkäufer. Und das heißt, dass der Kaufprozess heute ein anderer ist, also die Customer Journey eine andere ist. Der Kunde ist informierter, er ist kritischer, er stellt bessere Fragen, er will den Dialog auf einer anderen Ebene haben. Und deswegen ist es nicht das Ende des Kaufens, denn es wird immer Menschen geben, die kaufen. Die Frage ist nur, wie wird gekauft und was können Verkäufer tun, um Kunden zu helfen, Kunde zu werden? Also ich sage, kaufen lassen ist das neue Verkaufen.
Okay, wir haben eben gehört, Produktverkauf ist ja eine Geschichte, die jetzt eigentlich mehr oder weniger out ist. Das ist ja etwas, was den Banken lange Zeit auch vorgeworfen wurde oder immer noch vorgeworfen wird. Jetzt geht es den Banken in Deutschland nicht sonderlich gut. Würdest du sagen, das ist jetzt die Quittung dafür, dass eben diese Customer Journey, ich nehme den Kunden mit ins Boot, ich schaue mir an, was sind seine Probleme, wo kann ich ihm wirklich helfen, dass das eben eigentlich auch wichtiger ist, als zu sagen, ich muss jetzt irgendein Produkt loswerden.
Ja, natürlich. Also das haben wir ja nicht nur bei Banken. Also ich sage als Unternehmer, der Kunde ist der Einzige, der Geld in ein Unternehmen hineinträgt. Der Kunde bezahlt am Ende Und am Anfang alles, unsere Rechnung, die Gehälter, alles wird vom Kunden bezahlt. Und wenn der Kunde sein Verhalten verändert, weil er anders einkauft, weil er in eine andere Form von Kommunikation wählt, Stichwort Internet und so weiter, dann muss ich als Unternehmen, egal ob als Bank oder was immer ich verkaufe und anbiete, meine Prozesse darauf anpassen. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich das ignoriere, dann muss ich mich eben nicht wundern, wenn es am Ende weniger Geld in der Kasse gibt. Und das haben wir bei Banken, das haben wir auch im Versicherungsbereich, das haben wir im stationären Handel. Ganz lange haben Menschen an altem Verhalten festgehalten, was ja menschlich ist. Menschen mögen Veränderungen nicht so gerne. Und diejenigen, die diese Veränderung antizipiert haben, die darauf eingegangen sind, die proaktiv nach vorne gegangen sind und verändert haben, die sind eben heute vorne dabei.
Ihr helft ja Unternehmen, lieber Andreas, dabei, erfolgreicher zu werden. Jetzt hast du eben den Handel erwähnt, Versicherung erwähnt, Banken erwähnt. Vielen von denen ging es früher richtig gut. Versicherung geht es ja eigentlich immer noch ganz gut. Und jetzt ist ja die Frage, ich muss ja eigentlich dann so eine Art Paradigmenwechsel bei den existierenden Leuten hinbekommen, wenn ich mich auf diese neue Welt des Andersverkaufens einstellen möchte. Was würdest du jetzt meinetwegen einem Vertriebsleiter sagen, der sagt, ich habe jetzt hier eine ganz alt eingesessene Truppe, das hat früher immer alles funktioniert, auf einmal wollen die Kunden nicht mehr. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die Millennials, Generation Y, die gehen lieber zum Zahnarzt als in die Bankfiliale. Gut, beim Zahnarzt sind die Zähne dann in Ordnung danach, bei der Bankfiliale weiß man es mal nicht so recht, was dann sich geändert hat. Was würdest du so einem Vertriebsmanager sagen? Was muss der machen mit seinen Leuten?
Also zunächst mal, ich würde mir anschauen, wie werden die bezahlt? Wie lange sind die dabei? Was ist deren Aufgabe? Also nehmen wir mal ein Beispiel, es sind 100 Personen. Es geht um diese 100, die von A nach B gebracht werden müssen. Klassischer Auftrag, auch bei uns in der Buhl- und Teamakademie, wenn wir B2B arbeiten. Dann sage ich, bist du bereit, dich auch von Menschen zu trennen? Manchmal ist eine Trennung übrigens auch für die andere Seite ein Segen, wenn Leute lange einen Job machen, der eigentlich gar nicht zu ihnen passt und plötzlich wird diese Zusammenarbeit beendet, dann ist das ja manchmal eine Erlösung für beide Seiten. Also das setzt die Bereitschaft voraus. Führung beginnt für mich in der Rekrutierung, in dem Finden der passenden Leute. Und wenn ich Rekrutierung und Findeprozesse habe, dann brauche ich auch Trennungsprozesse. Und das ist etwas, was nicht en vogue ist, das ist auch nicht angenehm und das wird im Allgemeinen totgeschwiegen, ist aber eine Führungsaufgabe, finde ich auch, eine wertschätzende Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zumindest einzupreisen in die Führung. Denn wenn ich keine neuen Mitarbeiter zulasse, habe ich irgendwann betreutes Wohnen. Also stell dir vor, du hast eine Mannschaft, die, weiß nicht, zehn Jahre lang immer zusammenbleibt, die zusammen alt wird. Ich habe sowas bei Kunden gesehen, da kennt dann jeder von jedem alles und die sind gegenseitig Trauzeugen und gehen zur Einschulung der Kinder. Da kommen die zum Wohnen ins Büro. Da ist keine so richtige, Energie, Vertriebsenergie, ist auch kein richtiger Zug auf der Kette. Das bedeutet, ich würde immer empfehlen, schau dir die 10-15% von den 100 an, die wollen. Es gibt immer einen kleinen Anteil von Menschen, die sagen, gib mir eine Aufgabe, ich mach das. Und Menschen, die wollen, finden immer einen Weg. Fang mit denen an, die wollen und definiere mit denen, die wollen, die Standards, die Do's and Don'ts, deine Frequenz, deine Quote, das, was du getan haben willst. Und dann geh mit diesem Anspruch an den Rest der Mannschaft und dann ist die Aufgabe eines guten Trainers oder eines Redners oder wenn du in der Mischform bist, eben das Mittelfeld eine Klasse besser zu machen. Und dann musst du sicher sein, immer auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, dass es da auch ein paar gibt, die absteigen oder Menschen gibt, die eben nicht mitgehen, Menschen gibt, die Geschwindigkeit nicht wollen oder nicht mehr wollen oder das nicht mehr können. Du kannst sie nicht alle retten. Das heißt, ich komme zurück zum Anfang, auch bereit sein, mich von Menschen dann zu trennen oder mich von Menschen zumindest geistig zu verabschieden.
Aber du musst eigentlich erstmal so eine Art Koalition der Willigen haben, könnte man ja sagen. Und die darauf einschwören und dann dieses Momentum nutzen, um den Rest der Organisation mitzunehmen. Ja. Wenn die anderen aber nicht wollen, muss man auch mal sagen, okay, dann ist es halt der falsche Platz. Man spricht ja oft vom Customer Lifetime Value, also mit welchen Kunden mache ich denn wirklich guten Gewinn? Das gilt ja genauso für Mitarbeiter.
Ja.
Um mit den guten Kunden guten Gewinn zu machen, muss ich auch die mir vielleicht nicht weiterhelfen, auch in irgendeiner Weise vielleicht denen auch mal sagen, Relationship ist beendet.
Ja,
bei Mitarbeitern gilt das ja ähnlich.
Das ist eben, manche sagen, die sollen sich an der Wandergruppe anschließen. Unternehmer sagen, die werden zur Adoption freigegeben. Das sind jetzt harte Begriffe.
Ja.
Ich will es nochmal so als Trainer, als Trainerseele sagen. Ich liebe die alle. Und ich finde das ganz großartig und die Menschen, und ich bin ein totaler Menschenfan. Mhm. Nur wenn wir an einem Tisch sitzen und Interessen haben, dann müssen die an dem Tisch sitzen, auch die Interessen vertreten können und wollen.
Ja.
Oder wollen und können, vielleicht eher in der Reihenfolge. Und da gibt es eben manche, die vielleicht nach 30 Dienstjahren, nach 35 Berufsjahren, die Körner nicht mehr haben, die das nicht mehr wollen, die sagen, ja, ich biege jetzt in den dritten Lebensabschnitt meiner meiner Alterszeit ein. Das muss man akzeptieren und dann finde ich, muss eine andere Entscheidung auch her. Das ist doch legitim. Niemand ist da, wo er ist, immer gleich, sondern das Leben ist Veränderung und ich finde das auch nicht schlimm. Und in dem Moment, wo wir uns ein Stück von diesem Drama verabschieden, zu glauben, wir müssten alle retten oder es müssten irgendwie alle in einen Bus passen, glaube ich, wenn du das auf Vertriebswelten beziehst, wenn du klar polarisierst, kommst du auch zu besseren Ergebnissen.
Ich glaube ja auch, Vertrieb polarisiert ja sowieso, gerade in Deutschland. Verkaufen hat ja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber hat gerade im deutschen Kontext, hat das immer sowas, so aufs Auge drücken, übers Ohr hauen, eindrücken, hier mal anverticken, andrehen und auch die Verkäufer an sich, da sind gleich so hier Treppenhausterrier und Wadenbeißer und Klinkenputzer. Das ist ja der Prozess, du hast es so schön gesagt, der dem Unternehmen als einziges Geld bringt. Alles andere kostet Geld, der Kunde bringt Geld, der bringt Geld meistens über den Vertrieb. Und das ist aber, hat ein extrem eigentlich negatives Image nach wie vor. Was ist deine Erfahrung? Warum ist das gerade in Deutschland so, das Verkaufen?
Ja, das hat was für mich mit der deutschen Mentalität zu tun. Wir mögen halt Katastrophen. Wir mögen Bedenken haben, wir sind große Bedenkenträger und wir mögen haben Katastrophen. Wir sind ja auch in der Lage, unsere Helden zu zerstören.
Ja.
Das kriegen die Deutschen hin. Wir Deutschen sind ein eher skeptisches und ich empfinde eher ein neidisches Volk. Das haben wir bei den Amerikanern zum Beispiel nicht. Na, wenn da jemand Erfolg hat und scheitert und wieder aufsteht, dann wird er gefeiert dafür, dass er keinen Erfolg hat und wieder aufgestanden ist. Und wenn das in Deutschland passiert, dann werden die Leute irgendwie verballhornt oder werden ignoriert oder werden in der Presse runtergeschrieben und einfach zerstört. Und der Verkäufer, der hat in Deutschland ein schlechtes Image, weil über diese schlechten Erfahrungen gerne berichtet wird. Und ich kann die Presse sogar verstehen, die müssen ja schlechte Nachrichten verbreiten, weil sie besser verkaufen als die guten. Man ist ja vielleicht ein Stück sensationsgierig und lüstern und möchte dann wissen, wenn irgendein Betrug stattgefunden hat, wie es dazu kommen konnte. Ich bleibe dabei und sage, das sind 5% und in manchen Branchen sind es vielleicht 10%, die daneben liegen. Es gibt in den allermeisten Fällen gute Absichten. Verkäufer helfen Menschen dabei, wenn sie Kunden werden, das Leben zu einem besseren Ort zu machen. Sie lösen Probleme, sie stiften Nutzen, stiften Vorteile für die andere Seite. Dafür wird bezahlt und wenn der Preis fair ist und die Leistung fair ist, leistet der Verkäufer für die Wirtschaft einen hervorragenden Job. Da möchte ich die Lanze brechen für jeden, der Verkäufer ist. Und ich glaube, als Unternehmer hast du immer auch eine Verkäuferrolle. Nun verkaufst du als Unternehmer keine Produkte, sondern du verkaufst als Unternehmer deine Geschäftsidee, du verkaufst dein Unternehmen, du hast vielleicht ganze Abteilungen, die du zusammenbringst. Und wer das kann, wer diese Disziplin beherrscht, ich glaube, der hat am Ende auch mehr Erfolg.
Ja, ich sage meinen Kunden immer, wenn die jetzt ein abstraktes Produkt haben, meinetwegen eine Beratungsleistung, lieber Kunde, wenn du kein Produkt hast, was du mal eben selber aus der Tasche ziehen und zeigen uns ins Schaufenster stellen kannst, dann bist du wahrscheinlich selber das Produkt. Also Wirtschaft beginnt ja eigentlich immer mit Verkauf. Und das ist ganz interessant gesagt. Wir haben da so Untergangsszenarien in Deutschland. Das haben wir jetzt auch gesehen. Da war irgendwie mal große Klimademo und schon kommt das Klimapaket. Weil also Deutschen mögen auch Untergangspropheten, glaube ich. Ja. Das kann man jetzt auch sehen, wie man will. Aber wir versuchen halt immer irgendwie möglichst nur das Negative zu sehen. Du hattest vorhin mal in einem Gespräch Arthur Schopenhauer erwähnt, der hat ja den Pessimismus eigentlich erfunden. Das Wort gab es ja vorher gar nicht. Also die Dinge schlechter zu sehen, als sie sind. Ja. Jetzt kenne ich deine Vita ja, lieber Andreas, aber vielleicht kannst du für unsere Teilnehmer und Zuhörer auch nochmal erzählen, wie bist du denn eigentlich zum Verkaufen gekommen?
Ja, für mich war das alternativlos. Ich wollte ursprünglich Fußballprofi werden, aber dafür war ich nicht gut genug. Und ich musste irgendwie mein Studium finanzieren, BWL Bielefeld, und brauchte Geld, ganz einfach. Und ich habe bei einem Staubsaugervertreter gelernt, 14 Tage lang. Länger habe ich das nicht machen wollen, weil das am Ende auch eine Imagefrage war. Ich habe dann was gemacht, was noch ein schlechteres Image hat. Staubsaugervertreter. Ich habe dort gelernt, warum ein Staubsaugervertreter ein Hochhaus immer von oben nach unten bearbeitet. Was kannst du dir vorstellen, warum? Nun, wenn er von oben nach unten klingelt, kommt er an seinem Misserfolg immer nur einmal vorbei.
Ja, okay, ja.
Von oben an und hören unten auf. Und da habe ich gesagt, gute Erkenntnis, aber nicht mein Thema. Und ich habe dann angefangen in der Finanzdienstleistungsbranche und habe als junger Mann Menschen geholfen zu erkennen, dass die Rente nicht sicher ist. Dass Norbert Blüm über Jahre, wie ich finde, eine schwierige Wahrheit verbreitet hat. Und das ist über die Jahre auch gut gelaufen. Auch die Produkte, die wir verkauft haben, die funktionieren und sind nach wie vor gut. Ich habe das Unternehmen dann nach 25 Jahren Mitarbeit dort, wir haben 280.000 Kunden gehabt und 3 Milliarden Geschäft vermittelt, mit über 1.000 Mitarbeitern verkauft und habe 2006 meine heutige Buhr- und Teamakademie gegründet und wir beschäftigen uns mit mehr Unternehmenserfolg in der Disziplin Verkauf und Führung und ganz genau beschäftigen wir uns damit, wie die Herausforderung der digitalen Transformation in Führung und in Verkauf heute bewältigt werden kann. Also ganz konkret, wie kann ich die reale Welt und die Internetwelt so zusammenbringen, dass Verkäufer und Führungskräfte von heute das Passende tun können, um Unternehmenserfolg nach vorne zu bringen.
Dann wären doch eigentlich die Banken perfekter Kunde für eure Akademie, weil die haben doch genau die Herausforderung, die müssen eine alte Garde auf Spur bringen, die müssen die Kunden begeistern, die müssen digital werden. Wenn jetzt meinetwegen die Commerzbank zu euch kommt, würdet ihr sagen, ja, wir haben da einiges zu bereden.
Also die Commerzbank ist schon gekommen, wir haben auch uns unterhalten, aber die Beauftragung kam nicht. Das war bei der Dresdner Bank genauso. Dann ist irgendwie daraus ja auch die Commerzbank geworden. Die Frage ist, wie ist die Zukunft der Banken zu sehen? Klar, die können unsere Dienstleistungen gut gebrauchen. Ich denke aber, dass die so viele interne Themen haben, prozessuale Probleme, Filialen werden geschlossen, Leute werden freigesetzt in der gesamten Bankenlandschaft. Und wenn die Hütte brennt, hast du kein Geld für Trainings. Dann bist du beschäftigt, irgendwie aufzuräumen. Ja, theoretisch ja. Und wenn die Commerzbank, ich bleibe bei dem Beispiel, anriefe, dann würde ich auch hinfahren und wir wollen uns in Stellung bringen. Ich habe Zweifel, dass das passiert. Wir machen lieber was anderes.
Was wäre denn der perfekte Kunde? Welches Unternehmen würdest du sagen, könnte von euch wirklich jetzt noch so die letzten Schubs kriegen, um wirklich nachhaltigen Erfolg in der Vertriebs- und Führungswelt des 21. Jahrhunderts zu haben?
Also wir sind zwischenzeitlich Experte geworden für mittelgroße Startup-Unternehmen, also für Unternehmen, die neu angefangen haben und die jetzt eine Führungskultur brauchen. Plötzlich sagen, ja, wir hatten vor 3 Jahren 10 Mitarbeiter und haben jetzt 300, jetzt brauchen wir Strukturen, eine Meetingkultur, eine Feedbackkultur. Wir haben Jahresauftakt, Jahresabschluss, wir haben Weihnachtsfeiern, wir müssen schauen, dass wir irgendwie uns eine Struktur geben. Da passen wir gut rein. Also für mittelgroße Startup-Unternehmen sind wir auch schon in einigen Fällen sehr intensiv über Jahre tätig. Dann Großkonzerne, immer vorausgesetzt, dass sie so einen Umstrukturierungsprozess haben. Digitale Transformation heißt ja immer, die Kundenreise hat sich verändert.
Ja.
Wir sprachen eingangs drüber Und wenn die Kundenreise sich verändert, muss das Verhalten von Verkäufern und von Führungskräften darauf einzahlen, sich also auch verändern. Da sind wir natürlich richtig als Ansprechpartner, gerne auch europäisch, denn wir sind ja zwischenzeitlich 28 Kollegen und können unsere Botschaft in 6 verschiedenen Sprachen trainieren. Das heißt, wir sind Ansprechpartner für mittelgroße, teilweise auch für Großkonzerne, weil wir ganze Gruppen in dieser Weise weiterbringen können. Aber Achtung, nur dann, wenn wir auf der Konzernseite auch mit Entscheidern zu tun haben, die Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe eher den Eindruck, als wenn ich in der Konzernwelt zu tun habe mit Menschen, die aufgrund des Veränderungsdruckes das erste Mal an den Rand der Überforderung kommen. Und bevor sie eine Entscheidung treffen, lieber Verantwortung ist ein Wanderpokal, das weitergeben und dann kommen die Entscheidungen eben nicht zustande. Das heißt, wir hätten gerne an der Stelle eine klare Beauftragung einiger Konzerne, mit denen wir im Gespräch sind, erleben es aber eher als längerfristig und als sehr geduldig zu sein, bis dort Entscheidungen getroffen werden, die aber dringend zu treffen wären, denn der Kunde wartet nicht.
Dann habt ihr eigentlich auch, finde ich super, der Kunde muss am Ende auch genau das ein bisschen wollen. Das ist wie beim Arzt, also ein Patient, der nicht behandelt werden will, dem kann man das beste Mittel geben, das bringt nichts. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt da auch, glaube ich, was waren es, 5 oder 6 Sprachen?
6 Sprachen,
ja. 6 Sprachen. Das ist ja eigentlich auch schon jetzt noch kein Konzern, aber schon auch ein durchaus ansehnliches Unternehmen, was du da auch aus dem Boden gestampft hast. Und ich frage deswegen, weil viele Speaker oder Trainer, Berater, Workshopleiter überlegen ja auch, das Ganze zu skalieren, Leute dazu zu holen, das Ganze aufzubauen. Und auf einmal bist du dann ja auch nicht nur irgendwie jemand, der auf der Bühne steht, du bist dann ja eigentlich auch Manager, der das Ganze auch in gewisser Weise nach vorne treiben würde. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Schritte, um diesen Schritt zu gehen? Ich möchte praktisch aus einer Ein-Mann-Show, wie das ja bei vielen Experten der Fall ist, das Ganze auf eine höhere Ebene.
Also ich empfehle das keinem. Wenn du in die Bühne verliebt bist, ein Künstler bist, das kann eine kleine Bühne sein als Trainer, das kann ein Tisch sein als Coach, das kann eine große Halle sein, wie bei dir und vielleicht bei mir eher, wenn es um Stadthallen geht. Wenn du in die Bühne verliebt bist und bist da richtig gut, dann bleib ein Künstler. Bleib ein Experte in dem Thema und werde gebucht und vielleicht machst du öffentliche Veranstaltungen. Gibt ja einige Kollegen, die sehr erfolgreich da unterwegs sind. Wenn du ein Unternehmergen in dir hast und sagst, die Bühne ist wichtig, aber ich möchte eine Botschaft für die Welt haben und möchte auch was hinterlassen, dann fang an, Produkte zu kreieren. Schreib ein Buch, bring ein Online-Training an den Start. Vielleicht machst du das Online-Training sogar in 2 Sprachen. Ich empfehle da Deutsch-Englisch, damit eben alles das, was als Konserve da ist, auch skalierfähig ist. Das bedeutet, alle diejenigen Kollegen, die sagen, ich möchte ein Produkt herstellen oder ich habe Produkte vielleicht von anderen eingekauft, das können ja auch HR-Tools sein, die ich groß machen will, die haben für mich eine Chance, auch unternehmerisch tätig zu sein. Was wir machen in der Buhr und Thiem Akademie, wir haben eben unser Trainernetzwerk und ich gebe dir mal eine konkrete Zahl. Wir haben das Ziel, 1000 Trainingstage pro Jahr zu machen. Da sind wir noch weit entfernt. Wir sind so, ich denke, nächstes Jahr bei 500 Trainingstage, die wir machen. Und ich selber bin unter 10. Das heißt, ich komme auf weniger als 10 dieser 500 Tage. Und die anderen 490 Tage macht unser Trainernetzwerk. Wir haben einen Cheftrainer, wir haben eine eigene Trainerausbildung, wir haben eine Masterclass. Das heißt, unsere Idee zu skalieren ist unser Lehrwerk. Das sind die Bücher, sind die Inhalte, ist das Online- und das Offline-Training zu skalieren über Menschen, die in dem Netzwerk dann für uns und in unserem Namen mit Kunden arbeiten. Und das hat Vor- und Nachteile, nicht? Und auch Kinken natürlich, überall, wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren, wir wissen manchmal nicht, die Qualitätssicherung und so weiter, das ist an der Stelle bei People's Business immer, denke ich, ein Engpass. Deswegen brauchen wir eine Methode, wir brauchen eine Idee, nach der Menschen dann arbeiten können, losgelöst von der Person Buhr. Und du brauchst, deine Frage abschließend zu beantworten, Produkte, die eine Marge haben, die sich auch lohnt, und die du skalieren kannst. Und wenn du dann eine Idee hast, wie du das hinkriegst, durch Kooperation, durch Netzwerk, durch einen eigenen Verteiler, durch Social Media Marketing, dann hast du eine Chance, von der Bühne weg hin zum Veranstalter zu kommen. Und einige Kollegen zeigen das in der Branche ja, wie das ganz erfolgreich geht.
Also ganz interessante Unterscheidung. Bist du jetzt Künstler, der die Bühne möchte, oder bist du Unternehmer? Es klingt so, als ob beides unter einen Hut zu bringen, aber dann doch auch sehr viel Disziplin und Stringenz erfordert. Denn das wäre auch die Frage an dich, wie schaffst du das alles? Du bist ja auch auf Bühnen, bist ja auch zu sehen. Wir hatten uns ja damals auch auf der DKM in Dortmund, da hatte ich die Ehre bei deinem Kongressvertrieb, hieß es Kongressvertrieb, ja, oder Kongressvertrieb, genau. Da zu sprechen, auch mit Klaus Fink zusammen, hat extrem viel Spaß gemacht, war ein ganz tolles Event. Du hast die Buhr Academy, du hast die ganzen Trainer im Netzwerk, du hast noch Leute, die für dich arbeiten, du schreibst Bücher, du musst ja delegieren, du musst priorisieren, du musst auch mal abschalten. Wie machst du das? Das ist ja nun auch nicht so ein typischer 9-to-5-Job, den du da...
Machst. Ja gut, also das ist für mich ist das jetzt alles nicht so besonders, weil ich mache halt das, was ich denke, was passt und was irgendwie auch zu mir gehört. Was mich unterscheidet von vielen anderen und das ist vielleicht die Konsequenz und die Disziplin, mit der ich die Sachen mache. Also ich stehe zum Beispiel morgens zwischen 5:30, 6 auf, auch am Wochenende. Das wird immer eine 6-Tage-Woche sein. Ich habe auch manchmal sonntags vormittags zu tun, wenn ich Bücher schreibe, sowieso rund um die Uhr. Und das mache ich eben jetzt seit 2006 ohne großen Pausen. Also ich habe auch nicht so viel Urlaub. Hier und da mal eine Woche, das muss ich jetzt vielleicht das Konzept überlegen, weil die Frage ist, wie viel Lebenszeit bleibt einem noch? Und du hast ja zwischen den Zeilen auch immer angekündigt, eine Frage der Auswahl der Entscheidungen, die man so zu treffen hat. Aber das ist bisher mein Weg und ich bin im Moment dran, für die Akademie meinen Nachfolger Sebastian Berg so aufzubauen, dass er das Gesicht der Buhr und Team Akademie sein kann. Und ich werde sicher als Traveling Poet noch auf Bühnen zu sehen sein. Das macht doch Spaß, solange meine Botschaft eine Botschaft ist, die Menschen weiterbringt. Und das entscheidet ja der Markt. Wenn es Buchungen gibt, scheint das der Fall zu sein. Und wenn es irgendwann weniger wird, dann rufe ich dich an und dann fangen wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, schreiben wir einen Krimi zusammen oder wir spielen zusammen Golf.
Ja, genau, der.
Ich bin dann der Schurke, der Center. Ich bin dann der Center.
Du bist der Held. Lieber Andreas, du hast uns ja eben gesagt, wie so ein typischer Tag von dir aussieht, auch mal so um 5:30 regelmäßig aufstehen, Bücher schreiben, Dinge koordinieren, auf der Bühne sein. Das ist ja jetzt nicht so typischer 9-to-5-Job. Und ganz wichtiges Thema in der jungen Generation ist ja Work-Life-Balance zum Beispiel, also nicht zu viel arbeiten und dann auch viel Freizeit zu haben. Das Interessante ist, einige, die starten richtig durch, auch von den jungen Leuten, die gründen tolle Startups, machen was. Viele sagen aber auch, glaube in NRW war jetzt eine Umfrage, die meisten wollen am liebsten von den Hochschulabsolventen im öffentlichen Dienst für den Staat arbeiten. Wie siehst du da die Unternehmer- und Risikokultur in Deutschland und was würdest du Leuten denn eigentlich raten, die jetzt wirklich Gas geben wollen?
Ja, also wenn Leute Gas geben wollen, würde ich sagen, Gas ist vorne rechts. Take okay. The pedal to the metal. Ja. Und es ist so, klar, ich erlebe das auch, dass diese Life-Work-Balance-Diskussion übrigens nicht Work-Life-Balance, sondern Life-Work-Balance, ne? Viel ja. Life, wenig Work, viel Balance. Die Diskussion erreicht uns hier auch. Und wir haben dazu ja auch eine Studie gemacht und ein Buch gemacht und wir haben uns wirklich 5 Jahre intensiv damit befasst. Alles schön. Und ich gönne jedem wirklich alles. Und wenn jemand mir sagt, Andreas, eine Kreuzfahrt mit 60 ist Unsinn, da rieselt der Kalk aus der Hose, ich möchte die Kreuzfahrt mit 30 machen, dann mach sie mit 30. Nur ich sag dir als Unternehmer auch, hinten werden die Enten fett, guck, was rauskommt. Stimmt dein Ergebnis? Ist das, was du vom Leben erwartest, das, was für dich rauskommt? Dann ist dein Konzept gut. Wenn aber das, was hinten rauskommen soll, mit dem Konzept Life-Work-Balance und viel Freizeit und wenig roter Bereich und viel Feierabend und so weiter nicht zu machen ist, da musst du dich entweder von deinen Zielen verabschieden oder deine Strategie verändern. Egal, wie alt du bist. Und ich kenne Startup-Unternehmer, Mitte 20, die arbeiten 6,5 Tage die Woche. Und die machen keine Pause. Und die bestellen sich abends um 22 Uhr eine Pizza, die im Schneidersitz gegessen wird mit der Mannschaft. Dann schlafen die auf dem Bauch, dass die Müdigkeit rausfällt. Und stehen morgens wieder auf und sind Vollgas dabei. Und genauso gibt es die anderen auch. In der Tendenz erlebe ich eher im Moment die andere Seite. Na, wir haben ja auch eine Jugend, die wir uns erzogen haben. Wir haben Kinder, die es immer gut hatten. Ich kann heute keinem vorwerfen, dass sie diese Einstellung und Haltung haben. Ich gönne das auch jedem. Wie gesagt, wenn deine Zielsetzung im Einklang ist mit dem, was du tust und umgekehrt, never change. Wenn du merkst, du erwartest mehr vom Leben und es geht mit deiner Life-Work-Balance-Strategie nicht, dann musst du halt deine Life-Work-Balance-Ding in Work-Life vielleicht verändern, statt Life-Work. Also brauchst du einen anderen Schwerpunkt.
Okay, also eigentlich musst du gucken, was willst du jetzt? Willst du Life-Work, willst du Work-Life? Und du musst natürlich sehen, was für Ergebnisse willst du. Wenn du gewisse Ergebnisse willst, müssen einfach auch der Aufwand und die das, was man persönlich einsetzt, da auch irgendwie zu passen. Das ist ja auch ähnlich wie im Vertrieb. Mein lieber Andreas, es hat mich sehr gefreut, heute mit dir im Storytelling TV und Total is to Sell Podcast zu sprechen. An euch alle da draußen, schaut euch das Buch an. Vielleicht hältst du es noch einmal.
Ich hab schon gedacht, dass du noch mal sagen würdest.
Vertrieb geht heute anders.
Ja, kupferfarbenes Buch, sensationell.
Guck mal, hervorragend, hier super. Kupfer ist natürlich auch eine tolle Farbe, weil es genau. Gold ist, ist aber auch nicht Silber, es ist trotzdem edel und es ist ein bisschen anders halt. Es ist, hat die Gesichtsfarbe so eben. Ja, wunderbar.
Von älteren Herren, die Gesichtsfarbe.
Ja, das habt ihr super abgestimmt. Lieber Andreas, vielen Dank. Hast du noch ganz zum Ende noch einen letzten Tipp, den du den Hörern und Hörerinnen geben würdest, für alle, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen?
Verliebe dich in das, was du tun willst, am besten in das, was du am Ende im Ergebnis haben willst. Verliebe dich in deine Ergebnisse, verliebe dich in deine Ziele, dann schiebt sich auch dein Weg unter deine Füße, dann öffnen sich Türen und geht vieles mit Leichtigkeit und dann fällt es dir auch leichter, konsequent und diszipliniert dran zu bleiben.
Lieber Andreas, vielen Dank. Konsequenz, Disziplin und ein bisschen Kreativität. Aber ich glaube, Disziplin ist auch immer eine ganz wichtige Geschichte dabei für mehr Erfolg im Business, was du den Leuten besser wahrscheinlich als viele, viele andere bringst, als einer der Top-Vertriebsexperten in Europa. Wir haben ja eine große Freude, dich heute hier im Podcast-Chat zu haben und freue mich auf das nächste Wiedersehen in Dortmund, Düsseldorf. Irgendeinen Flughafen.
Oder Bühne. Berlin. Wie wäre es mit Berlin?
Ja, Berlin. Sag Bescheid, wenn du hier bist. Okay.
Also ich sage mein vielen lieber. Dank. Ja, alles bis Gute. Bald. Tschüss, lieber Veit.
Das war Andreas Buhr im Total is to Sell Storytelling Podcast. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und wenn ihr noch ein bisschen in das Thema reinlesen wollt, findet ihr unten auch den Link zu seinem aktuellen Buch Vertrieb geht heute anders. Das Ende des Verkaufens. Was beim Verkaufen sicherlich immer hilft, ist eine gute Story, die klar zeigt, welches Problem ich löse. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal im Total is to Sell Storytelling Podcast. Euer Veit.
Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold.